Werbung.
A BetterHelp ad. Therapy isn't just for times of major challenge. It's a valuable tool for anyone wanting to improve their well-being. It can help you develop healthy coping skills, set boundaries, and support personal growth. BetterHelp makes it easy to get matched online with a fully licensed therapist right from your phone. No commuting, no waiting rooms. And you can switch therapists at any time. Sign up at BetterHelp.com and get 10% off your first month. That's BetterHelp.com.
Werbung Ende.
Hallo zusammen, Ulf Meinke hier. Ich melde mich kurz mit einem Update vor der neuen Folge. Denn der Verkauf der ThyssenKrupp Stahlsparte an den indischen Konzern Jindal ist gescheitert. Seit Monaten liefen schon Verhandlungen des ThyssenKrupp-Vorstands um Miguel Lopez mit Managern des indischen Milliardärs Jindal. Doch am 2. Mai, kurz nach 15 Uhr, als viele Menschen im Ruhrgebiet vor allem dem Aufstieg von Schalke 04 entgegenfieberten, meldete ThyssenKrupp, die Gespräche mit Jindal pausieren. Mit anderen Worten, aus dem geplanten Verkauf von Deutschlands größtem Stahlhersteller wird erstmal nichts. Mein Kollege Stefan Schulte hat dazu eine erste Analyse für die WAZ geschrieben und spricht von einer krachenden Niederlage für Lopez. Positiv ist aber auch, das ThyssenKrupp-Management schürt nun die Hoffnung, dass es mit dem Stahl wieder aufwärts gehen kann. Den Link zu den Artikeln der WAZ packen wir euch in die Shownotes. Und auf watz.de/wirtschaft findet ihr noch weitere Analysen dazu, wie es bei ThyssenKrupp jetzt weitergeht. Aber nun erstmal viel Spaß bei der aktuellen Folge.
ThyssenKrupp und die Rüstung, das ist eine lange Geschichte. In zwei Weltkriegen war die Essener Firma Krupp ein wichtiger Lieferant für das deutsche Militär und galt als Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Nach 1945 sollte und wollte das Unternehmen dann lange Zeit nichts mehr mit Kriegsgerät zu tun haben. Doch jetzt profitiert der Krupp-Nachfolgekonzern ThyssenKrupp wie kaum ein anderer in Deutschland von der Zeitenwende. Das 2025 verselbstständigte maritime Rüstungsgeschäft TKMS ist bei Investoren gefragt. Deutsche U-Boote sollen angesichts der globalen Aufrüstung ein Exportschlager werden. Und für den ThyssenKrupp-Gesamtkonzern könnte die Abspaltung von TKMS als Blaupause für weitere Ausgliederungen dienen. Einen Kandidaten dafür gibt es schon.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Mir gegenüber, wie immer, unser ThyssenKrupp-Experte Ulf Meinke. Hi Ulf.
Hi Olli.
Ulf, wir sprechen in unserem Podcast hier ja sehr häufig über den Stahl, weil der zum einen eine riesige Bedeutung für ThyssenKrupp hat und dort wahnsinnig viel los ist, aber natürlich auch, weil die Geschichten rund um den Stahl hier bei uns vor der Haustür im Ruhrgebiet stattfinden. In Duisburg, Bochum, Dortmund, in der Essener Konzernzentrale. Diesmal verlassen wir unser geliebtes Ruhrgebiet, öffnen mal das Fenster, hören die Möwen kreischen und gehen in den Norden nach Kiel.
Ach, da komme ich gerne mit, habe auch sofort Kopfkino hier und wir werden auch, glaube ich, sehen, dass Kiel dann wiederum ganz viel mit der Welt hier bei uns im Ruhrgebiet zu tun hat.
In Kiel sitzt die Marinesparte von ThyssenKrupp.
Ja, da sitzt TKMS.
TKMS, ich sehe, du willst die Pressestelle glücklich machen. TKMS steht nämlich für ThyssenKrupp Marine Systems, aber so will die Marinesparte gar nicht mehr genannt werden, sondern TKMS, richtig?
Sehr netter Versuch, dass du meinst, ich möchte die Pressestelle glücklich machen, aber worin du recht hast, also die weisen uns gerne immer darauf hin, bitte beachten, seit dem 4. Juni 2025 treten wir unter der Marke TKMS am Markt auf und der alte Unternehmensname ThyssenKrupp Marine Systems besteht seit diesem Zeitpunkt nicht mehr und dann kommt immer noch die freundliche Bitte dazu, ausschließlich TKMS als Unternehmensnamen nutzen.
Also mir drängt sich da mal wieder der Eindruck auf, bei ThyssenKrupp haben sie irgendwie ein inniges Verhältnis zur Abkürzung, oder?
Ja, könnte sie recht haben.
Leider finde ich, sorgen diese Abkürzungen bei Außenstehenden eher für Verwirrung als für Klarheit.
Okay, was meinst du damit?
Ja, ich glaube, das müssen wir deswegen einmal quasi ganz am Anfang dieser Folge. Wir wollen nämlich heute sprechen über TKMS, aber auch über TKMX.
Okay, ja, da ist dann tatsächlich Buchstabenakribie gefragt. MX ist ja kurioserweise intern bei ThyssenKrupp die Abkürzung für das Stahl- und Werkstoffhandelsgeschäft Material Services. Und MS wiederum haben wir ja gerade gesagt, steht für Marine Systems, die Marinesparte. Und die ist ja schon im vergangenen Jahr sehr erfolgreich ausgegliedert worden im Jahr 2025. Und nun soll das Gleiche im Jahr 2026 auch mit TKMX passieren.
Also auf TKMS folgt TKMX. Darauf kommen wir später zurück. Wir fangen aber erstmal bei TKMS an. Das Unternehmen ist ein ziemlich lupenreiner Rüstungskonzern, das, ich habe es in der Einleitung schon angesprochen, hat durchaus Implikationen.
Ja, fast lupenrein, muss man vielleicht sagen. Im Auftrag der Bundesregierung soll TKMS ja auch Werftenstandort Wismar einen neuen Forschungseisbrecher namens Polarstern bauen als Flaggschiff der deutschen Klimaforschung. Aber du hast natürlich recht, das Geschäftsmodell von TKMS, das sind vor allem Kriegsschiffe, U-Boote, Fregatten und Korvetten, also Unterwasser- und Überwasserschiffe. Insbesondere für die deutsche Marine machen die das, aber auch für andere Nationen, beispielsweise Norwegen und Israel, um mal zwei Namen zu nennen.
Und das ist das Hauptgeschäft?
Ja, das ist das Hauptgeschäft. Der Konzern liefert allerdings auch Technologie rund um Schiffe, um es mal so zu formulieren. Also beispielsweise Sensoren zur Ordnung und Kommunikation unter Wasser, auch Waffensysteme. Kürzlich hat TKMS mitgeteilt, stärker in den Bau von Torpedos einsteigen zu wollen. Verstärkt will TKMS auch unbemannte Geräte berücksichtigen, wie wichtig Drohnen sind. Das ist ja gerade auch im Ukraine-Krieg sehr deutlich geworden.
Historisch bewanderte Menschen werden möglicherweise, auch das habe ich eben schon angesprochen, zucken, wenn sie die Worte Krupp und Rüstung in einem Atemzug hören. Verstehst du das?
Ja, absolut verständlich. Die Firma Krupp, die sich ja Ende der 1990er Jahre mit Thyssen zusammengeschlossen hat, diente in zwei Weltkriegen als riesiger Lieferant für das deutsche Militär und galt als Waffenschmiede des Deutschen Reiches.
Ja, darüber haben wir in den allerersten Folgen dieses Podcasts gesprochen. Hört da gerne vielleicht auch nochmal rein. Und die Geschichte des Konzerns hat durchaus einige dunkle Flecken, kann man sagen.
So ist es. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte bei Krupp dann die Demilitarisierung. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach ist am 11. April 1945 von amerikanischen Soldaten in der Villa Hügel verhaftet worden. Und das war eine Festnahme mit einem hohen Symbolgehalt. Es gibt ein Foto davon, wie Krupp, der ja einer der wichtigsten Industriellen Deutschlands war, in einem Geländewagen der US Army in die Untersuchungshaft gebracht worden ist. Ein ikonisches Bild.
Krupp ist dann später als Kriegsverbrecher verurteilt worden.
Ja, im August 1947 erhob ein US-Militärgericht in einem der drei Nürnberger industriellen Prozesse gegen Krupp Anklage und Ende Juli 1948 wurde das Urteil verkündet wegen systematischer Plünderung besetzter Gebiete und menschenunwürdiger Behandlung ausländischer Zivilarbeiter und Kriegsgefangener verurteilte das Tribunal den Konzerninhaber zu 12 Jahren Haft und zur Einziehung seines Vermögens.
Musste Krupp dann eigentlich wirklich ins Gefängnis?
Ja, seine Haftzeit verbüßte Alfred Krupp im Gefängnis in Landsberg am Lech. John J. McCloy, der US-Hochkommissar für Deutschland, begnadigte ihn allerdings 1951 und hob die Beschlagnahmung des Vermögens auf. 1953 übernahm Alfred Krupp, maßgeblich unterstützt von Berthold Beitz, der als sein Generalbevollmächtigter fungierte, wieder die Leitung des Konzerns. Beitz wurde dann ja später zu einer riesigen Konzernlegende.
ThyssenKrupp ist also, was Rüstung und Kriegstechnik angeht, historisch vorbelastet.
Absolut. Der Spiegel schrieb einst über den 1967 verstorbenen Industriellen, nach seiner Verurteilung als Kriegsverbrecher in Nürnberg hatte sich Alfred Krupp geschworen, nie wieder Waffen zu produzieren.
Daran halten sich seine heutigen Nachfolger, das werden die nicht so gerne hören, aber man muss es mal so hart sagen, nicht mehr. Die Krupp-Stiftung hat jetzt direkt ein Rüstungskonzern im Portfolio, wobei man natürlich sagen könnte, vorher war sie bereits indirekt an der Rüstungssparte von ThyssenKrupp beteiligt. Wir müssen, glaube ich, trotzdem mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie das eigentlich gekommen ist. Also irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man mit Kriegsgeräten nichts mehr zu tun haben und jetzt ist man doch wieder Rüstungskonzern geworden.
Ja, und das hat sich über Jahre hinweg durch Fusionen und Firmenübernahmen entwickelt. Aber am Ende ist es letztlich auch eine bewusste strategische Entscheidung eines Unternehmens.
Vielleicht müssen wir dann einen Schritt ausholen oder zurückgehen, weil wir bewegen uns jetzt ja, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen aus unserem Standardmetier, dem Stahlgeschäft weg und beschäftigen uns am Ende mit den Werften, also dem Geschäft der deutschen Werften, die ja viele Jahrzehnte lang durchaus relevant waren in der Welt. Also Deutschland war eine Nummer im weltweiten Schiffsbau und es gab viele große Werften hier.
Ja, du hast ja immerhin im Gegensatz zu mir schon mal eine Zeit in Hamburg auch gearbeitet. Insofern ist dir diese Welt vielleicht noch präsenter als mir. Gleichwohl, die Namen kennt man ja. Blohm und Voss etwa. Die Werft hat jeder gesehen, der schon mal an den Landungsbrücken in Hamburg war.
Ja, genau. Das ist das, wo man quasi drauf guckt, wenn man an den Landungsbrücken auf die Elbe schaut. Ne? Es gab die großen Werften in Deutschland, aber das muss man auch sagen, seit den 1990ern ist es steil bergab gegangen. Heute werden faktisch klassische Containerschiffe oder Tanker nicht mehr in Deutschland gebaut. In diesen Bereichen gelten vor allem China, aber auch Südkorea als die Marktführer, weil sie schlicht und ergreifend sehr viel günstiger bauen können als die Deutschen. Und das hat für große Verwerfungen im Markt gesorgt und am Ende auch dafür, welche Position ThyssenKrupp heute hat.
Ja, und ThyssenKrupp hat immer irgendwie mitgemischt, zumindest in den vergangenen Jahren, wenn es um das Werften-Business ging. Es gab in Deutschland ja zwei große Werften, die schon vor der Fusion mit Krupp zum Thyssen-Konzern gehörten. Blohm und Voss in Hamburg und die Nordseewerke in Emden. Die hat Thyssen quasi in die Ehe mit Krupp eingebracht. Ein entscheidender weiterer Schritt kam dann im Jahr 2005. Damals hat der Konzern zu diesem Zeitpunkt schon ThyssenKrupp die Howaldtswerke Deutsche Werft, HDW, in Kiel gekauft. Und das war für viele Jahrzehnte die größte deutsche Werft.
Die Bundesregierung hat das damals, also 2005, sehr wohlwollend begleitet, diese ganze Konsolidierung des Marktes, weil es schon da dem Schiffsbau nicht gut ging. Und man hoffte, die deutschen Werften würden sich so stabiler aufstellen. Und damals ist ein gigantischer Werftenverbund unter Führung von ThyssenKrupp entstanden.
Genau, aber die Werften galten trotzdem noch viele Jahre lang als wirtschaftlich problematisch. ThyssenKrupp hat dann über Jahre schrittweise Teile verkauft, die nicht militärisch waren. Und Blohm und Voss beispielsweise wurde aufgespalten. Der zivile Schiffsbau wurde verkauft.
Übrig geblieben ist dann ThyssenKrupp Marine Systems, sorry, TKMS natürlich. Und was die machen, ist im Prinzip der Bau von Kriegsschiffen. Du hast gesagt, ein kleines bisschen Spezialschiffsbau, den Eisbrecher hast du eben angesprochen, aber im Kern Kriegsschiffe.
ThyssenKrupp hat vor allem ein sehr gefragtes Produkt, nämlich die U-Boote. Und der Konzern stellt diese Unterwasserschiffe schon seit Jahren her mit einer speziellen Technologie, nämlich mit dem Brennstoffzellenantrieb. Und dieser gilt nach Ansicht von Experten als weltweit führend. Die Brennstoffzelle hat ja das Ziel, dass die Boote besonders lange abtauchen und dann unbemerkt unter Wasser operieren können. Ja, zum Vergleich, es gibt eine andere Technologie, das haben die Amerikaner insbesondere, die betreiben ihre U-Boote atomar. Und die Deutschen haben quasi mit der Brennstoffzelle die alternative Technologie.
Das Thema TKMS als Weltmarktführer hat ja auch schon mal hier bei uns eine Rolle gespielt, als nämlich ThyssenKrupp-CEO Miguel Lopez bei uns zu Gast war. Vielleicht hören wir da mal rein.
Im Übrigen, die Marinegeschichte ist eine fantastische Geschichte, weil wir natürlich jetzt das nachholen, was in Europa schon eigentlich seit vielen Jahren klar war, dass wir nämlich eigene Anstrengungen unternehmen müssen im Bereich Verteidigung, dass wir selbst Technologie bauen müssen im Bereich Verteidigung und dass wir auch da konsolidieren müssen im Bereich Verteidigung. Das ist ein Wachstumsmarkt. In diesem Wachstumsmarkt wollen wir, weil wir der Technologieführer sind bei nicht-nuklearen U-Booten, also Weltmarktführer sind, und wir sind technologisch Spitze in der Software und in der Waffentechnik für U-Boote. Das heißt, dieses neue Unternehmen soll dazu dienen, auch dann zukünftig an dem Konsolidierungsprozess in Europa teilzuhaben.
Was man bei Rüstung natürlich immer mitdenken muss, ist ein sensibles Geschäft, ein hochpolitisches Geschäft. Am Ende, es gibt viele Menschen, die das auch kritisch sehen.
Ja, am Ende mischt immer die Bundesregierung mit. Die ist demokratisch legitimiert und sie muss ihr Okay geben, muss grünes Licht geben, damit die Geschäfte über die Bühne gehen. Vor der Abspaltung hat sich ja auch die IG Metall für einen Staatseinstieg bei TKMS stark gemacht, weil das Marinegeschäft so sehr die deutschen Interessen betrifft. Aber daraus ist dann tatsächlich nichts geworden.
Warum eigentlich nicht?
Ja, mein Eindruck ist, beim ThyssenKrupp-Management gab es die Einschätzung, dass ein Staatseinstieg den Börsengang von TKMS womöglich weniger attraktiv für Aktionäre gemacht hätte. Die Argumentation der IG Metall ist aber dennoch interessant. Sie sagte, es ist sinnvoll, wenn sich der Staat mit mindestens 25,1% bei TKMS beteiligt. Nur so hat die IG Metall gesagt, können wir auf Augenhöhe mit europäischen Wettbewerbern, bei denen überall der Staat auch beteiligt ist, mithalten. Und nur so kann die Schlüsseltechnologie Marineschiffbau langfristig hierzulande gesichert werden.
Ja, du hast gerade schon die IG Metall angesprochen. Das finde ich spannend, weil ich glaube, wir müssen mal auf den TKMS-Chef schauen. Oliver Burkhardt heißt der und der ist ja im Herzen Gewerkschafter. Der kommt von der IG Metall. Du kennst den schon sehr, sehr lange. Was ist das für ein Typ? Erzähl mal von dem.
Ja, Burkhardt ist auf jeden Fall ein spannender Typ und einer, der eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat innerhalb von ThyssenKrupp. Vor allem dank der IG Metall. Ich gehe mal davon aus, dass er sein Gewerkschaftsbuch auch nicht abgegeben hat, da können wir ganz sicher sein. Burkhardt war ja Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, bevor er bei ThyssenKrupp anfing, in der, ja, man darf sagen, Gewerkschaftsbürokratie-Hierarchie hat sich Burkhardt dann 15 Jahre lang hochgearbeitet, politischer Sekretär, Tarifsekretär, Funktionsbereichsleiter, dann Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen.
Toll, also diese Berufstitel, oder? Ja. Das klingt, man hört sofort irgendwie, der fühlt sich an die alte Bundesrepublik erinnert, oder?
Ja, jetzt wo du das sagst, kommen die Vibes bei mir auch hoch. Wir übersetzen dann Bezirksleiter ja auch gerne einfach in IG Metall-Chef NRW. Also das ist der oberste Gewerkschafter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen und von der Position ist er dann gewechselt.
Und Personalchef bei ThyssenKrupp geworden, also im Konzern ThyssenKrupp damals, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, aber gar nicht so ungewöhnlich ist, weil dieser Personalvorstand bei solchen großen Konzernen, bei VW ist das ähnlich, sehr oft von der Arbeitnehmerseite besetzt oder mitbesetzt wird, richtig?
In der Tat. Und ja, er hat sich da sehr lange gehalten. Das war ja auch zu dem Zeitpunkt noch ein ThyssenKrupp-Konzern, der hatte weit mehr als 150.000 Beschäftigte. Damals gab es ja noch die Aufzugsparte. Also ein echt sehr wichtiger Job in der Industrie war das, den Oliver Burkhardt da übernommen hat. Er ist 12 Jahre lang auf diesem Posten geblieben. Er hat im Februar 2013 bei ThyssenKrupp angefangen. Da war noch Heinrich Hiesinger Vorstandschef von ThyssenKrupp. Und dann folgten Guido Kerkhoff, Martina Merz und dann jetzt eben Miguel Lopez. Und immer war Oliver Burkhardt der Personalvorstand. Na, ich formuliere es mal so, er ist in dieser gesamten Zeit immer ein Faktor gewesen im Konzern, gerade auch durch seine Nähe zur IG Metall und auch durch seinen politischen Instinkt und durch seine kommunikativen Fähigkeiten.
Seinen Abgang hat er dann verkündet, ich sag's mal vorsichtig, als es schmutzig wurde bei ThyssenKrupp, oder ist die Interpretation zu gewagt?
Naja, Burkhardt hat seinen Abgang verkündet, zumindest als es besonders turbulent war. Wir erinnern uns, im November 2024, das war der Zeitpunkt, als dieser massive Arbeitsplatzabbau in der Stahlsparte verkündet worden ist bei ThyssenKrupp. Die Streichung von 11.000 Arbeitsplätzen, das ist dieses Programm, ja, das ThyssenKrupp-Stil jetzt auch immer noch prägt.
Und mitten in diesem Chaos, mitten da, wo es gesagt hat, oh, jetzt wird's aber, machen wir großen Stellenabbau, hat Burkhardt damals gesagt, ich gehe komplett zu TKMS und ThyssenKrupp muss sich auf Konzernebene einen neuen Personalvorstand suchen.
Genau, so war das. Auffällig sei Burkhardts Wunsch gewesen, hieß es damals in einer Mitteilung des Konzerns. Auffällig war damals auch, ein Nachfolger für Burkhardt gab es da noch nicht. Das ist ja mal so ein Indiz für uns auch, wie reibungslos auch nicht etwas über die Bühne geht, interimistisch muss.
Also ich fasse mal für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht für zu verrätselt finden, wenn es keinen Nachfolger gibt, könnte es daran liegen, dass man sich nicht lange darauf vorbereitet hat und dass der Abgang nicht konfliktfrei war.
Ja, das ist eine zulässige Interpretation, würde ich sagen. es gab dann erstmal nur einen Übergangsnachfolger, das nennt sich dann ja interimistisch, musste der damalige ThyssenKrupp-Finanzvorstand Jens Schulte zusätzlich zu seiner Verantwortung als Finanzer auch noch die Personalthemen übernehmen. Also man merkt, es ist schon ein bisschen improvisiert gewesen. Und seitdem ist Oliver Burkhardt dort, wo er jetzt ist. Und er ist weiterhin ein Faktor.
Das hatte, kann man auch so sagen, darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen in der Zentrale, den Effekt, dass ein weiterer Manager raus war, der nicht zu den, sagen wir mal, von Lopez erwählten Managerinnen und Managern gehörte.
Erwählte, ja, das hört sich gut an. Ja, aber recht hast du, Lopez hat ja eine Menge Führungskräfte ausgetauscht.
Spannend finde ich aber trotzdem auch dieser Wandel. Der ehemalige Gewerkschafter Burkhardt macht jetzt jedenfalls knallhart Rüstung.
Ja, so kann man es sagen. Burkhardt selbst macht sich da auch nichts vor. Er hat es mal so formuliert, unlängst, Zitat, unser Kernauftrag ist klar, wir statten Streitkräfte so aus, dass sie ihre Aufgabe erfüllen können, die Verteidigung unserer Freiheit, unserer Werte, unserer demokratischen Ordnung. Und Burkhardt hat auch gesagt, wir hoffen natürlich alle, dass unsere Systeme nie eingesetzt werden müssen. Aber Verteidigungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und technologische Überlegenheit seien heute zentrale Voraussetzungen dafür, dass Deutschland weiterhin in Frieden leben könne. Am besten wir hören mal selbst rein, wie Burkhardt das beschreibt, und zwar in den Räumlichkeiten der Frankfurter Börse. Da hat er sich geäußert, als der Konzern TKMS den Aufstieg in den MDAX gefeiert hat.
Wir bewegen uns in einem Umfeld, das sich schneller verändert, als viele von uns es je erlebt haben. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind groß in Europa, weltweit. Bedrohungslagen werden konkreter. Partnerschaften justieren sich neu, konnte man gerade zu Beginn des Jahres wieder sehr eindrucksvoll sehen. Diese Entwicklungen führen letztendlich dazu, dass Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte und der Marinen steigen. Und mehr denn je vertrauen unsere Kunden Partnern, von denen sie wissen, dass auf sie Verlass ist. Auch in 26 sehen wir weiterhin Krieg mitten in Europa, militärische Spezialoperationen und Diskussionen über territoriale Veränderungen, die Verunsicherung eben auch bei unseren Partnern auslösen. Und so schwierig die aktuelle geopolitische Situation auch sein mag, in diesem Umfeld wächst TKMS technologisch, industriell, aber auch strategisch. Unser Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas ist wichtig und wird international anerkannt. Denn wir bauen nicht nur U-Boote und Schiffe, wir liefern Sicherheit. Wir liefern Systeme, die unsere freiheitlichen Gesellschaften und ihre Bürgerinnen und Bürger schützen.
Ich spitze das mal zu. Burkhardt sagt, Rüstung ist Basis für die Demokratie. Und ergänze, es sind natürlich auch wirtschaftliche Interessen im Spiel. TKMS und damit auch ThyssenKrupp, das sind ja irgendwie auch Krisengewinnler, oder?
Oh, böses Wort, böses Wort. Diesen Begriff weist Burkhardt weit von sich. Als Krisengewinnler, sagt er, sehe er immer Menschen, die sozusagen aus einer unmittelbaren Not, aus einem einmaligen Vorgang, wie er es mal gesagt hat, etwas machen. So hat er es kürzlich auch in einem Gespräch mit einer ZDF-Kollegin formuliert. Er sagte, unsere Boote halten 40, 50 Jahre, sie patrouillieren die Seewege, sorgen für Sicherheit, nicht nur auf der militärischen Seite, sondern auch auf der zivilen Seite. Und dann betont Burkhardt auch noch, nebenbei schaffen wir auch Arbeitsplätze, ziemlich viele sogar, was Menschen auch ein gutes Auskommen gibt.
Ja, Rüstungspolitik ist ja gewissermaßen auch immer Standortpolitik. Das ist ein Faktor. Müssen wir auch mal drauf gucken, wer profitiert denn in Deutschland von diesem Boom bei TKMS?
In Deutschland sind es vor allem die nördlichen Bundesländer, Schleswig-Holstein mit dem wichtigen TKMS-Standort Kiel. Dort befindet sich eine große Werft und da befindet sich auch die Hauptverwaltung von TKMS. Die wichtige Firmentochter Atlas Elektronik kommt aus Bremen. Hamburg haben wir schon erwähnt. Und in seiner Rede zur jüngsten Hauptversammlung hat Burkhardt auch die große Bedeutung der Hafenstadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern für ThyssenKrupp hervorgehoben. Wismar war über viele Jahre ein hochspezialisierter Schiffbaustandort für Kreuzfahrtschiffe, sagte Burkhardt. Heute entwickeln wir den Standort gezielt weiter, sagt er, hin zu einem Hightech-Standort für den Bau von U-Booten, Fregatten und Spezialschiffen. Auch das Forschungsflaggschiff Polarstern baut TKMS in Wismar.
Es gibt dann noch jemanden, der wirtschaftlich von der Rüstung profitiert. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Das ist nämlich die Krupp-Stiftung.
Das lässt sich nicht leugnen. Die Ausgliederung von TKMS war für die Krupp-Stiftung ein strategisch bedeutsamer Schritt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 ist die Stiftung ja ausschließlich an einem Unternehmen beteiligt, an Krupp und später eben an ThyssenKrupp. Und ich erinnere mich noch, wie Stiftungschefin Ursula Gater einmal sagte, sie führe nicht die ThyssenKrupp-Stiftung, sondern eben die Krupp-Stiftung. Aber die Verbindung zum Konzern ist historisch eng. Mit rund 21% ist die Stiftung die größte Aktionärin des heutigen ThyssenKrupp-Konzerns.
Das heißt, nur um es nochmal zu sagen, was wir schon ganz oft gesagt haben, nur wenn es ThyssenKrupp gut geht, geht es auch der Stiftung gut. Und wenn es dem Konzern schlecht geht, ist das auch schlecht für die Stiftung. Das war schon immer eine sehr enge Verbindung.
Exakt, um Projekte in Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und Sport fördern zu können, ist die von Ursula Gata geführte Stiftung auf Dividenden des Unternehmens angewiesen. Und die Dividenden sind in den vergangenen Jahren eher mager gewesen aufgrund der Dauerkrise des Konzerns. Jahrelang musste sich die Krupp-Stiftung mit einer Mini-Dividende begnügen, wenn es nicht gar eine Nullrunde bei ThyssenKrupp gab.
Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Mit TKMS hat die Stiftung quasi eine zweite Aktie im Portfolio. Was aber heißt, künftig könnte ausgerechnet die Rüstungssparte TKMS die Kasse der gemeinnützigen Stiftung Krupp aufbessern.
Ja, jedenfalls hat das TKMS-Management um Oliver Burkhardt ziemlich schnell ein Dividendenversprechen ausgesprochen, von dem dann auch die Krupp-Stiftung profitieren dürfte. Eine attraktive Dividendenpolitik, so sagte Burkhardt, soll es geben. Das sei ein wichtiges Ziel des Managements. 30-50% der Gewinne sollen ausgeschüttet werden. Das ist eine Botschaft, die vermutlich auch auf dem Essener Hügel angekommen sein dürfte. Bei der Krupp-Stiftung liegen nämlich etwas mehr als 10% der TKMS-Anteile.
Die Krupp-Stiftung ist ja eine gemeinnützige Stiftung. Wir haben jetzt das Dilemma schon sehr ausführlich beschrieben. Das ist, glaube ich, ein Dilemma, das nicht nur wir sehen, sondern auch durchaus andere. Und das man ja auch thematisieren sollte, hat die Stiftung denn auch in Erwägung gezogen, bei TKMS auszusteigen? Also sich nicht im Zweifel an Rüstung, von Rüstungsgeschäften zu profitieren?
Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte, also für einen Ausstieg. Im Gegenteil, unmittelbar nach dem Votum der Hauptversammlung am 8. August 2025 zur Abspaltung von TKMS hat die Krupp-Stiftung erklärt, sie wolle, ich zitiere mal, ihre besondere Unternehmensverbundenheit künftig durch eine zweifache Anteilseignerschaft fortsetzen. Durch die Abspaltung von TKMS ergebe sich, Zitat, eine Diversifizierung des Stiftungsvermögens und so entstehe eine breitere Basis für die Förderaktivitäten der Stiftung in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Erziehung, Gesundheit, Kunst und Kultur.
Das heißt, Kriegsschiffe finanzieren Gemeinnützigkeit. Das ist wohl auch das, was Zeitenwende in Deutschland dann bedeuten kann.
Ja, man könnte es auch Ambivalenz nennen. Die Stiftung kann natürlich sagen, wir sind ein seriöser, wir sind ein berechenbarer Anteilseigner und das ist eben schon ein Riesenwert bei einem Rüstungskonzern wie TKMS. Und aus wirtschaftlicher Sicht ist das Vorgehen der Stiftung auch nachvollziehbar. Die Auftragsbücher von TKMS sind voll. Das Unternehmen ist auf Jahre ausgelastet und Oliver Burkhardt hat bei der Hauptversammlung im Februar 2026 auf ein Rekordvolumen bei den Aufträgen hinweisen können. 18,7 Milliarden Euro standen zu diesem Zeitpunkt in den Büchern und die Erwartung ist, da dürfte noch was hinzukommen. Deutsche U-Boote könnten mehr noch als bisher ein Exportschlager werden. Burkhardt spricht davon, dass jetzt nachgeholt werde in der Rüstung, was seit Jahren nicht investiert worden sei. Jetzt gäbe es eine Phase, wie er sagt, wo wir ein Stück weit wieder das auffüllen, was wir nicht hatten seit Beginn der 90er.
Das wird den Anlegern in der Tat gefallen. Mehr Aufträge, mehr Geschäft mit der Rüstung. Spannend ist ja, TKMS ist im vergangenen Jahr, auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, an die Börse gegangen und ist jetzt, das finde ich das Interessante, schon ähnlich viel wert wie der Mutterkonzern.
Ja, die liefern sich tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was den Börsenwert angeht. Dabei hat die ThyssenKrupp AG ja gut 10-mal so viele Beschäftigte und macht 15-mal so viel Umsatz im Vergleich zu TKMS.
So ein Börsenwert ist ja auch immer ein Signal, welche Gewinne die Anleger in Zukunft erwarten. Und da gehört es zur Fairness dazu zu sagen, Lopez hat recht behalten. Ne? TKMS als Rüstungskonzern, das lieben die Anleger in diesen unruhigen Zeiten. Die Abspaltung hat am Ende Milliarden an Wert generiert, einfach weil die Anleger TKMS eine Entwicklung zutrauen, die sie dem Gesamtkonzern nicht zutrauen.
Ja, und weil es bei TKMS so gut gelaufen ist, fühlt sich die ThyssenKrupp-Führung um Lopez jetzt auch ermutigt und ermuntert, diese Verselbstständigung als Vorbild für andere, weitere Transaktionen dieser Art zu nehmen.
Ja, wir haben es in früheren Folgen ausführlich erläutert. Lopez verfolgt das Ziel, die bestehenden ThyssenKrupp-Geschäfte rund um Stahl, Autoteile, Werkstoffhandel und Anlagenbau aus dem Konzern auszugliedern und das Traditionsunternehmen quasi zu einer Finanzholding mit nur noch 50 Beschäftigten umzubauen. Was dabei auffällt, finde ich, bisher ist die Verquickung aber selbst bei TKMS noch gewaltig. Wenn man da von außen drauf schaut, kann man manchmal den Eindruck gewinnen, es gibt da so eine Art ThyssenKrupp-Bubble. Das TK-Management kontrolliert sich vor allen Dingen gegenseitig in diversen Konstellationen.
Ja, das ist Teil des Systems, das ist sicherlich auch der Plan. TKMS ist derzeit noch sehr von ThyssenKrupp abhängig. Konzernchef Lopez sitzt im TKMS-Aufsichtsrat, Chefkontrolleur ist ThyssenKrupp-Vorstand Volkmar Dienstuhl, der immer dann ins Spiel kommt, wenn große Transaktionen bei ThyssenKrupp anstehen. Dienstuhl führt ja auch noch zusätzlich das Autozulieferergeschäft und ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Dortmunder Wasserstofftochter Nucera. Also man sieht, das ist alles miteinander verwoben und diese Verflechtungen fallen auch Investoren auf. Die haben das teils auch bei der jüngsten Hauptversammlung von TKMS thematisiert.
Thematisiert und kritisiert auch. Ne? Die Frage ist, wird TKMS von ThyssenKrupp entflochten? Verkauft der Konzern vielleicht sogar noch weitere Anteile von TKMS? Das wäre ja Stand jetzt ein gutes Geschäft.
Ja, gute, spannende Frage. Ich denke mal, das alte Motto gilt, never say never, sagt niemals nie. Lopez erklärte jedenfalls auf Nachfrage bei der Hauptversammlung im August 2025, sein Konzern wolle langfristig ein stabiler Ankeraktionär von TKMS bleiben. Das Ziel sei, einen beherrschenden Einfluss ausüben zu können. Und er sagt, derzeit bestehen keine Absichten zur Veräußerung. So hat er auf eine entsprechende Frage geantwortet von Aktionären. Ja, man beachte das Wörtchen derzeit. Man könnte auch sagen, Lopez schloss Verkäufe nicht kategorisch aus.
Jetzt geht das Team Lopez jedenfalls den nächsten Kandidaten zur Verselbstständigung an. TKMS ist die Blaupause gewesen und wir haben auf die Abkürzung schon hingewiesen. Jetzt geht es um TKMX. Wie weit sind da die Pläne?
Ja, TKMX, das ist die Stahl- und Werkstoffhandelssparte, zu der mehr als 15.000 der insgesamt rund 92.000 ThyssenKrupp-Beschäftigten gehören. Und diese Sparte soll, wenn die Pläne von Lopez und Co. aufgehen, ebenfalls ein eigenständiges Unternehmen werden. Die Vorbereitungen laufen auch auf Hochtouren und die Ausgliederung, die könnte dann etwa ein Jahr nach dem Spin-off von TKMS erfolgen.
Ein Jahr nach dem Spin-off von TKMS, das wäre also im Oktober.
Ja, Oktober wäre dann so, dass wenn man das direkt vergleicht vom Kalenderjahr her, wäre auch ganz interessant, weil am 30. September das Geschäftsjahr von ThyssenKrupp endet. Vielleicht sollte man auch nochmal überlegen, ob der Dezember Ziellinie sein müsste. Am 8. Dezember ist nämlich dann die Jahresbilanz, die Miguel Lopez vorlegen muss. Und bis dahin muss er doch auch noch eine Erfolgsgeschichte erzählen können angesichts der doch im Alltagsgeschäft eher mäßigen Zahlen.
Man könnte auch sagen, er braucht etwas, mit dem er den nicht großartigen operativen Erfolg überspielen kann. Lopez hat über Material Services auch bei unserem WAZ-Format Ruhrgebiet Wir müssen reden gesprochen. Dazu empfehle ich nochmal sehr unsere vergangene Folge aus dem April, wo ihr mit Lopez geredet habt.
Genau, und im Zusammenhang mit Material Services hat Lopez die Vorzüge eines Spin-offs hervorgehoben, das Modell von TKMS. Beim Spin-off nach TKMS-Vorbild erhalten die ThyssenKrupp-Aktionäre zusätzliche Aktien für das ausgegliederte Unternehmen. Und mit einem solchen Vorgehen ist dann eben verbunden, dass kein Geld in die Konzernkasse fließt, weshalb im Zusammenhang mit TKMS auch von einem Geschenk an die Aktionäre die Rede war. Und dieses Geschenk würden dann alle Aktionäre bekommen, aber natürlich auch der größte Einzelaktionär, nämlich die Krupp-Stiftung. Und die bekäme dann eine dritte Aktie.
Der Plan klingt interessant. Fairerweise muss man sagen, ein Werkstoffhandelsgeschäft ist etwas anderes als ein Rüstungskonzern. Die Fantasie der Anleger wird das möglicherweise nicht so sehr beflügeln.
Ja, werden wir sehen. Lopez übt sich erstmal in Zweckoptimismus und sagt, wir müssen die Dinge gut vorbereiten. Und wenn wir sie gut vorbereiten, dann wird das auch ein Erfolg. So hat es bei uns beim WAZ-Forum formuliert. Auffällig ist, dass auch Materials Services Chefin Ilse Henne schon mächtig die Werbetrommel rührt. Unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion sagte sie, in Nordamerika und in Europa haben wir rund 250.000 Kunden und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du und ich in jedem Flugzeug, mit dem wir hier fliegen oder in jedem Auto, das wir fahren, dass da Teile verbaut sind, die durch die Hände von der ThyssenKrupp Werkstoffhandelssparte gegangen sind. Und ähnlich sei es bei Geräten, die wir im Alltag nutzen, Kaffeemaschinen zum Beispiel, alles Werkstoffe, die da verwendet werden, geliefert, gelasert, geschnitten und gelocht, sagte Frau Henne.
Wenn der Werkstoffhandel ausgegliedert ist oder sein sollte, blieb im Konglomerat ThyssenKrupp dann natürlich echt immer weniger übrig. Der Stahl, die Autozulieferersparte und das Anlagenbaugeschäft unter der Flagge von Dekarben.
Richtig, am Ende stellt sich die Frage, ob das übrig bleibt, was am schwierigsten zu verselbstständigen ist.
Das wäre dann ja ganz am Ende womöglich der Stahl.
Du sagst es.
Womit wir dann doch wieder beim Stahl wären und mitten hier bei uns im Ruhrgebiet.
Ja, aber immerhin haben wir nicht so oft ThyssenKrupp Marine Systems gesagt. Grüße gehen raus nach Kiel.
Damit sind wir mal wieder am Ende der Folge. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder dann am 2. Juni. Wie immer ist das der erste Dienstag des nächsten Monats.
Ja, bis dahin sind wir natürlich sehr gespannt, was auf den diversen weiteren Baustellen im Konzern passiert. Und wenn ihr zwischendurch up-to-date bleiben wollt bei ThyssenKrupp, schaut einfach vorbei auf watz.de/Wirtschaft. Da halten meine Kolleginnen und Kollegen und ich euch über alles auf dem Laufenden, was wichtig ist in der Wirtschaft des Ruhrgebiets.
Und wenn ihr unsere monatliche Folge im Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt.
In diesem Sinne, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.